Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr. Willkommen zu heute Morgen. Das sind unsere Themen. Der Konflikt in der Elfenbeinküste. Der heutige Generalstreik soll den abgewählten Präsidenten Gbagbo dazu bewegen, seine Niederlage einzugestehen. Die Lage auf den Schweizer Straßen. Das Salz wird knapp. Es reicht nur noch für die Autobahnen und für wichtige Straßen. Und die Begriffe des Jahres 2010. In unserer Serie sprechen wir heute über die Tea Party. Einen guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Jost. Sie hat die Nachrichten.
In der Elfenbeinküste hat der siegreiche Präsidentschaftskandidat Ouattara zum Generalstreik aufgerufen. Er soll heute beginnen und so lange dauern, bis der abgewählte Präsident Gbagbo zurücktritt. Die Länder Westafrikas drohen Gbagbo mit militärischem Eingreifen, sollte er die Macht nicht abgeben. Zum Teil wurden Gbagbos Gelder im Ausland blockiert. Frankreich legte die Hand auf Gbagbos Flugzeug, das am Flughafen Basel-Mühlhausen steht. In der Schweiz haben der frühe Wintereinbruch und das anhaltend kalte Wetter mit dem vielen Schnee zu einer Knappheit an Streusalz geführt. Die Rheinsalinen verfügen nach eigenen Angaben über einige tausend Tonnen an Vorräten. Sind diese aufgebraucht, gibt es nur noch die Tagesproduktion. Die Gemeinden wollen nun nur noch Hauptachsen und Kreuzungen salzen. Split verstopft die Abwasserabläufe. Eine weitere Alternative ist ein Gemisch aus Salz und Zucker, mit dem Versuche gemacht werden. Ein starker Schneesturm behindert im Nordosten der USA den Verkehr massiv. In New York wurden rund 1.500 Flüge gestrichen. Die beiden Nachtflüge nach Zürich fielen aus, ebenso jener von Newark nach Genf. Der Bahnverkehr im Nordosten der USA wurde teils eingestellt und auch Überlandbusse fuhren nicht. Die US-Wetterbehörde erwartet bis zu einem halben Meter Schnee. Auf dem Flughafen Frankfurt haben die zahlreichen abgesagten Flüge der letzten Woche dazu geführt, dass 45.000 Gepäckstücke ihren Eigentümern nachgeschickt werden müssen. Nach Angaben eines Flughafensprechers wird es noch einige Tage dauern, bis alle Koffer, Taschen und Rucksäcke verschickt sind. Mehr als 30.000 Gepäckstücke seien auf dem Weg oder bereits angekommen. Im Zusammenhang mit dem Chaos im Luftverkehr weisen Flughafenverantwortliche darauf hin, dass Medikamente nicht in den Koffer, sondern ins Handgepäck gehören. In den Niederlanden hat sich der Terrorverdacht gegen 5 von 12 verhafteten Somaliern nicht erhärtet. Sie waren an Weihnachten in Rotterdam verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden 2 Männer, die eine Aufenthaltsbewilligung haben, freigelassen, 3 weitere seien der Fremdenpolizei übergeben worden. Nach Informationen des niederländischen Geheimdienstes wollten die Somalier einen Terroranschlag verüben. Bei ihnen wurde jedoch weder Waffen noch Sprengstoff gefunden. Anlass für Terrorwarnungen in den Niederlanden waren unter anderem Aufrufe eines Hasspredigers, der rechtsextreme Politiker Geert Wilders solle enthauptet werden. Wilders ist Vorsitzender der drittgrößten Partei. Er bezeichnete den Islam als faschistische Ideologie. Eishockey. Am Spengler Cup in Davos hat die Gastgebermannschaft gegen Spartak Moskau 4:2 gewonnen. Servet Genf hingegen verlor das Auftaktspiel gegen St. Petersburg 1:3. Im Berner Kursaal hat der 28-jährige Schweizer Yves Studer den Weltmeisterschaftstitel des kleinen Boxverbandes IBC gewonnen. Studer besiegte den Brasilianer Samir dos Santos Barbosa nach Punkten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.363 Punkten plus 0,8%. Der Dollar wird zu 96,61 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 26,18 bzw. zu einem Dollar 31,29. Das Wetter heute Montag: im Mittelland Nebelfelder, sonst trotz Wolkenfelder noch ziemlich sonnig, im Norden minus 5, im Süden plus 3 Grad.
Heute Morgen zuerst mit einem Blick in die Elfenbeinküste. Der internationale Druck auf den abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo nimmt weiter zu. Dieser will seine Niederlage bei den Wahlen vor einem Monat weiterhin nicht wahrhaben. Auch der Druck im Inland steigt. Die Opposition will Gbagbo heute mit einem Generalstreik zum Rücktritt bewegen. Martin Durra fasst die Nachrichtenlage zusammen.
Seit den Gewaltausbrüchen bei Demonstrationen letzte Woche haben sich die Anhänger des gewählten Präsidenten Alassane Ouattara kaum mehr auf die Straße gewagt. Nun können sie just damit Druck ausüben, dass sie zu Hause bleiben. Ouattara hat zu einem Generalstreik aufgerufen, um den abgewählten Laurent Gbagbo weiter in die Enge zu treiben. Der heutige Tag wird zeigen, wie weit der Aufruf im ganzen Land befolgt wird. Gbagbos Machtbasis schwindet täglich mehr. Die EU und die USA haben Sanktionen ergriffen. Sie haben unter anderem gegen ihn und seinen innersten Kreis von Vertrauten Reisebeschränkungen verhängt. Die Westafrikanische Regionalbank hat außerdem zusammen mit der Weltbank Gbagbos Gelder eingefroren. Das dürfte die bislang wirkungsvollste Maßnahme sein. Dass die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft sogar mit einer militärischen Intervention drohten, wird vorderhand noch als taktisches Druckmittel gesehen. Zu groß ist die Gefahr, dass die alten Bürgerkriegsparteien wieder zu den Waffen greifen könnten. Außerdem fürchten sich die Nachbarländer der Elfenbeinküste vor wachsenden Flüchtlingsströmen, denen sie nicht gewachsen wären. Eine Delegation aus 3 westafrikanischen Staaten will darum heute in Abidjan einen möglicherweise letzten Verhandlungsversuch machen. Der gewählte Präsident Ouattara allerdings hat ein Modell der Machtteilung wie in Kenia oder Simbabwe kategorisch abgelehnt.
Der Schweiz geht das Salz aus, das Streusalz. Es reicht nur noch für wichtige Straßen und Kreuzungen. Wohl gibt es Alternativen, wie zum Beispiel Split- oder Zuckerzusätze, aber diese bleiben hinter dem Salz zweite Wahl. Inlandredaktor Christian von Burg.
In den Rheinsalinen bei Basel läuft die Salzproduktion derzeit auf Hochtouren. Doch die neue, riesige Lagerhalle sei fast leer, sagt Marketingleiter Armin Roos.
Die Lage ist sehr angespannt. Bei uns bleiben noch ein paar tausend Tonnen und sonst bleibt die Tagesproduktion übrig, die wir dann frisch quasi für die Straße zur Verfügung stellen.
In vielen Gemeinden der Schweiz sieht es nicht besser aus als in den Rheinsalinen. Zwar haben die meisten Kommunen ihre Salzvorräte im Verlauf des Jahres aufgefüllt, aber mit dem frühen und heftigen Wintereinbruch und den eisigen Temperaturen haben sie viel mehr verbraucht als erwartet. Nun zieht man vielerorts Konsequenzen. Nur noch Autobahnen, Hauptachsen und Kreuzungen sollen gesalzen werden. Und auf den anderen Straßen soll es weiß bleiben, aber auch rutschig. Etliche Gemeinden suchen nach Alternativen. Zum Teil auch aus ökologischer Sicht, denn für die Bäume an den Straßenrändern ist der Salzeinsatz schädlich. Split, kleine spitzige Steinchen, kommen seit längerem zum Einsatz. Roos sagt dazu,
Split ist sicher okay, aber die Erwartungen, die man damals hatte vor ein paar Jahren, die hat er nicht erfüllt.
Denn Split hilft zwar auf steilen Strecken, verstopft aber die Abwasserabläufe. Zudem ist Split teuer und muss im Frühjahr wieder zusammengewischt und aufwendig gereinigt werden. Die ökologische Gesamtbilanz sieht also auch nicht sehr gut aus. In den letzten Jahren entdeckte man Salzsole als neue Geheimwaffe gegen Schnee und Eis. Spaghettiwasser sozusagen, das auf die Straßen gesprüht wird. So kommt man mit weniger Salz aus. Nicht aber bei tiefen Temperaturen, sagt Roos.
Bei minus 4 Grad ist dann schon die Grenze. Da muss man aufpassen, dass man eigentlich nicht plötzlich Eis erzeugt, statt dass man Eis schmilzt.
Zudem fließt die Salzsole auf geneigten Straßen weg. Und für große Einsätze wie auf Autobahnen ist sie nicht geeignet. Bleibt der Zucker. Eidgenössische Parlamentarier fordern, dass man prüft, wie weit Salz kombiniert mit Zucker zum Einsatz kommen könnte. Erste Tests laufen. Es geht um Nebenprodukte der Zuckerproduktion, von denen man hofft, dass sie das Streusalz besser am Boden haften lassen.
Aber der Zucker ist physikalisch-chemisch gesehen kein Taumittel. Das muss man sehen.
Und so werde man um das Salz wohl auch in Zukunft nicht herumkommen, sagt Roos. Deshalb wollen die Rheinsalinen jetzt ein zweites, großes Lager bauen, um in Zukunft besser für den Winter gerüstet zu sein. Dass die Temperaturen schon morgen Dienstag wieder deutlich höher liegen dürften, bringt nicht viel, sagt Roos.
Bei uns in der Saline, der Bestellungseingang ist so gigantisch, es spielt keine Rolle, ob es jetzt ein paar Tage wärmer wird oder nicht. Es müsste dann schon quasi Januar, Februar, der Frühling ausbrechen, um die ganze Situation zu entspannen.
Armin Roos von den Rheinsalinen, Basel. Er ist wohl der berühmteste Häftling Russlands, Michail Khodorkovsky. Der frühere Chef des Erdölkonzerns Yukos sitzt schon seit 8 Jahren hinter Gittern. Heute beginnt nun die Urteilsverkündung in einem zweiten Prozess. Aus Moskau, Christina Nagel.
Der fast 2 Jahre dauernde Prozess gegen den ehemaligen Jukos-Chef Chodorkowski und seinen Geschäftspartner Lebedev war reich an Kuriositäten. Selbst hochrangige Regierungsvertreter führten die Anklage ad absurdum. Trotzdem wurde der Prozess, der als politisch motiviert gilt, fortgesetzt. Chodorkowski und Lebedev wird vorgeworfen, rund 218 Millionen Tonnen Öl veruntreut zu haben. Das entspricht fast der gesamten Menge, die der Jukos-Konzern zwischen 1998 und 2003 gefördert hat. Die Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft für jeden, die Verteidigung Freispruch. Noch ist offen, ob der Richter zu Beginn der Urteilsverlesung verkünden wird, ob das Gericht die Angeklagten für schuldig oder unschuldig hält. Fest steht nur, dass im Falle eines Schuldspruchs das Strafmaß erst am Ende der Urteilsverkündung, die mehrere Tage oder auch Wochen dauern kann, bekannt gegeben wird. Chodorkowski und Lebedev sitzen zurzeit bereits eine 8-jährige Haftstrafe ab. Sie waren in einem ersten Verfahren wegen Betruges und Steuerhinterziehung verurteilt worden.
Und nun zu unserer Heute-Morgen-Serie. Diese Woche sprechen wir über Begriffe, die im Jahr 2010 Schlagzeilen gemacht haben und die uns vermutlich auch nächstes Jahr noch beschäftigen werden.
Heute Tea Party.
Tea Party, so nennt sich eine politische Bewegung in den USA. Sie positioniert sich am rechten Rand des politischen Spektrums und hat den Grundstein gelegt zum Großerfolg der Republikaner bei den Zwischenwahlen vom November. Daniel Eisner hat unseren USA-Korrespondenten Max Ackermann gefragt, wie hat die Tea Party das politische Leben in den USA verändert?
Ziemlich radikal und vor allem extrem schnell. Man muss sich vorstellen, vor 20 Monaten kannte noch kaum jemand diesen Begriff von Tea Party. Letzten November hat man die Wahlen schon ziemlich mitgeprägt und in ihrer unmittelbaren Wirkung war die Tea Party-Bewegung viel stärker als andere konservative Protestbewegungen, die es in den USA ja immer wieder gegeben hat.
Sie sprechen von einer Protestbewegung. Steckt auch ein politisches Programm dahinter, das man konkret umschreiben kann?
Es ist eher ein altes Programm. Man beruft sich sehr stark auf die Gründerväter der USA. Die politischen Ideen von Ende des 18. Jahrhunderts werden idealisiert. Gemeinsam ist wohl die Skepsis gegenüber einem starken Zentralstaat, also weniger Staat, weniger Steuern, Schuldenabbau, das würden wohl alle Tea Party-Leute unterschreiben. Der Staat soll sich auf wenige Grundaufgaben beschränken und das ist natürlich eher im Interesse der Fitten, der Starken in einer Gesellschaft und es ist denn auch typisch, dass die Tea Party-Bewegung eine Revolte der Bessergestellten ist. Die Mehrzahl der Tea Party-Leute sind gutgestellte, vorwiegend weiße Mittelschicht-Amerikaner.
Im Januar tritt der neue Kongress zusammen, in dem zahlreiche Tea Party-Leute Sitze ergattert haben. Wird denn die Tea Party also auch 2011 eine ähnlich dominante Rolle spielen wie 2010?
Also sie wird sicher eine wichtige Rolle spielen. Es kommen ja gut 100 neue Abgeordnete nach Washington und etwa die Hälfte davon steht der Tea Party-Bewegung nahe. Das ist schon zahlenmäßig recht beachtlich. Wie groß ihr Einfluss sein wird, das hängt davon ab, wie stark die Tea Party-Leute die Politik der Republikaner beeinflussen können. Und das wiederum hängt auch davon ab, wie geschlossen sie auftreten können.
Wir haben nun also die Tea Party als entscheidende politische Kraft. Wir haben die Republikaner wie bis anhin und auch die Demokraten. Heißt das, dass die USA nun auf dem Weg sind zu einem Dreiparteiensystem?
Nein, vorläufig nicht. Es ist die bewusste Entscheidung der Tea Party-Leute, eben gerade keine eigene Partei zu gründen, sondern innerhalb der republikanischen Partei zu wirken und die zu verändern. Und das macht einen großen Teil ihrer Stärke aus. Sie sind innerhalb der Republikaner wahrscheinlich einflussreicher als eigenständige Partei. Und es wäre wahrscheinlich auch schwierig, die Tea Party-Leute unter einen Hut zu bringen. Da treffen sehr konservative, extrem reaktionäre Leute auf libertäre, fast schon anarchistische Aktivisten. Und dies in einer Partei zu organisieren, wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig. Ich gehe auch davon aus, dass wir in der nächsten Session mit Tea Party-Leuten noch einige Überraschungen erleben werden. Die sind sehr unberechenbar.
USA-Korrespondent Max Ackermann. Soweit die Frühausgabe von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Matthias Kündig, am Mikrofon Philipp Chapuis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.